Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Herr Tehesen, ich grüße Sie. Guten Tag.
Ah, beim Sie wieder. Ja, ich merke schon, werden direkt wieder. Ja, manchmal, vielleicht merkt man, das müsst ihr mal testen, ob das was mit den Themen zu tun hat, die wir hier diskutieren. Ob
du nee, ich habe jetzt gar nicht an Themen gedacht. Ich habe einfach das nur so daher geplappert.
Ja, aber ich glaube, das Thema könnte das Sie bedürfen. Und zwar,
ich bin gespannt.
Ja, also die Idee ist, dass wir mal über das Thema der Stromsteuer sprechen, aber jetzt gar nicht konkret Stromsteuer im Allgemeinen Besonderen, sondern diskutieren. Die Bundesregierung hat jetzt ja beschlossen, dass die Stromsteuersenkung, anders als im Koalitionsvertrag vereinbart, nicht kommen wird. Und wir deswegen halt vor allem für Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin höhere Energiepreise haben, obwohl die Regierung gesagt hat, da müssen wir direkt dran. Wir wollen 5 Cent pro Kilowattstunde geringere Stromkosten haben. So, und jetzt die Frage an dich. Wir eröffnen die Diskussionsrunde. Die Frage an Sie, Herr Professor Kamlott. Was halten Sie davon, wenn unsere Bundesregierung so agiert?
Ja, das wirst du nicht sehr überrascht sein zu hören, was ich davon halte. Das ist einmal mehr totales Politikversagen und zeigt auf wunderbare Weise, wie sich, glaube ich, die Menschen und die politischen Entscheider immer mehr voneinander distanzieren. Und wir haben das ja schon ein paar Mal in der Runde besprochen. Das ist was, was mich persönlich sehr beängstigt, weil ich glaube, das wird zu noch mehr Polarisierung führen. Die Menschen werden sich noch mehr, wenn ich das so sagen darf, verarscht vorkommen und ein bisschen auch betrogen vorkommen. Und ganz ehrlich, auf gewisse Art und Weise ist das auch berechtigt, denn es ist einmal mehr ein Wortbruch, der hier stattfindet und der einfach zu Frustration, Politikverdrossenheit und Enttäuschung führt. Und das sind, glaube ich, so die weichen Sachen. Aber man muss ja auch mal größer denken, was damit für ein Kollateralschaden verursacht wird. Ich sage das jetzt, ohne es zu Ende gedacht zu haben. Ich plapper jetzt einfach nur so aus dem Bauch raus. Aber ja, ich stelle mir vor, was die ganz normalen Menschen, was die jetzt denken und wie es einem gelingen will. Ich meine, jeder weiß, dass diese hohen Strompreise, und ich glaube, in Deutschland haben wir mit Abstand die höchsten Strompreise in Europa, die wissen ja, das hat irgendwas mit der Energiewende zu tun. Also hat's ja auch.
Und genau. Müssen wir gleich nochmal einordnen, wie
und ja, was. Aber gewisserweise ja sicherlich schon. Ja, das kannst du vielleicht besser beurteilen als ich. Aber ich denke, die Menschen werden das damit verbinden. Das ist ja auch nicht wahnsinnig kompliziert. Und wenn du die Energiewende in irgendeiner Form unterstützen sollst und aber in deinem Portemonnaie nur spürst, wie Strom verrückt teuer wird, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube, so wirbt man nicht um Transformationsprozesse und Akzeptanz und Verständnis. Ja? Die wollen fair behandelt werden. Und ich glaube, die wollen nicht haben, dass Klimaschutz sie arm macht. Die Leute, die haben es doch heute eh schon mit vielen Problemen und eine große wirtschaftliche Unsicherheit herrscht hier. Und dann gucken die Leute nach Frankreich und was weiß ich wohin und sehen, überall ist Energie billiger als bei uns. Und jetzt müssen wir da auch noch mehr bezahlen. Und versprochen wurde das Gegenteil, eingehalten wird nichts. Das ist, glaube ich, nicht gut für unser demokratisches System und für die Wahrnehmung der, ich sage jetzt mal, etablierten Parteien, die diese Entscheidungen ja getroffen haben.
Naja, vor allem, weil es ja gerade getrieben wird von insbesondere jetzt der Union, also CDU, CSU, gemeinsam mit der SPD, aber CDU, CSU stellt die Energieministerin, hat ja bewusst auch gegen die Energie- und Wirtschaftspolitik der vorherigen Ampelregierung gewettert. Sicherlich auch mit einem Erfolg bei der letzten Bundestagswahl und schreibt ja im Koalitionsvertrag, man ist immer so ein bisschen die Frage, ne, sollte man so einen Koalitionsvertrag lesen, ist der, wie viel ist da wert? Aber eigentlich ist das ja die Grundlage für die Zusammenarbeit. Und dort heißt es zur Stromsteuer, für schnelle Entlastung um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde werden wir in einem ersten Schritt die Stromsteuer so schnell wie möglich auf das europäische Mindestmaß senken und Übertragungsnetzgelder reduzieren. Also, da steht schwarz auf weiß, das wollen wir machen und zwar nicht nur für Unternehmen, das passiert nämlich jetzt, sondern auch für die Privathaushalte. Und nur zur Einordnung, also europäische Mindeststromsteuer sind 0,1 Cent pro Kilowattstunde. In Deutschland ist es 2,05 statt 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Also, ja, du lachst, ne? Also da in der Industrie ist das angekommen. Also die Stromsteuer ist dort deutlich niedriger. Also die ist, wenn wir jetzt hier mal den Zahlen vom BDEW, also dem Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, in der Industrie beträgt die Stromsteuer 0,05 Cent pro Kilowattstunde. Schon seit 24. Das ist gar keine Leistung der aktuellen Bundesregierung. Das ist eine Leistung der vorherigen Bundesregierung, die die Stromsteuer für die Industrie schon gesenkt haben von 1,54 auf 0,05 Cent. Das war auch wichtig, weil die Strompreise einfach hoch waren für die Industrie. Die haben sich jetzt einigermaßen normalisiert. Ja, die Privathaushalte in Deutschland aber nicht.
In einem europaweiten oder gar globalen Vergleich würde ich jetzt nicht so weit gehen und von Normalisierung reden. Da sind wir ja immer noch verrückt teuer.
Genau, ja. Nächster Punkt. Ne? Der Number Cruncher ist wieder am Start. Ich habe ja im Hintergrund gerade mal ein paar Zahlen rausgesucht hier vom Statistischen Bundesamt. Also auch da man muss wirklich unterscheiden, Industriepreis, der dann, wenn ich einen sehr großen Energieverbrauch habe, dann auch teilweise direkt an der Börse gehandelt werden kann. Das heißt, ich kaufe meinen Strom direkt an der Börse. In Deutschland beträgt, jetzt müssen wir aufpassen, deswegen wieder viele Zahlen, wir sortieren es mal ein, 24 Cent pro Kilowattstunde für die Industrie. Damit sind wir auf Platz 3 europaweit hinter Zypern und Irland.
Die ja bekannt für ihre industriellen Anlagen sind, beide.
Und bekannt für ihre Insellage, weil es nur mal Inseln sind. Dann kommt nach uns Kroatien, Ungarn, Italien, die auch einen sehr hohen Industriepreis haben. EU-Durchschnitt liegt bei 19 Cent im Vergleich zu 24 Cent die Kilowattstunde.
Ja, und dann hoch für jemand, der energieintensiv arbeitet, der hat keinen Spaß in Deutschland. Ja.
Genau, also das, die Preise sind halt zurückgegangen. Man muss halt wirklich immer gucken, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was ist erreicht worden, jetzt vor allem mit der Ukraine-Krise. Wir sind auf dem Niveau von 2020, also von vor 5 Jahren. Auch da war der Strompreis für die Industrie schon hoch. Und ich denke, es gehört auch zum guten Ton der Industrie, über hohe Preise zu meckern, egal ob das jetzt Strom ist oder Einkaufswaren oder sonst was. Aber trotzdem, der Vergleich zeigt, wir sind über dem EU-Durchschnitt. Und dann wechseln wir die Seiten und sagen, wie sieht es denn für die Privatkunden aus? Und da sind wir, jetzt müssen wir wieder aufpassen, das sind jetzt also Daten aus dem zweiten Halbjahr 24, die sind jetzt nochmal ein bisschen niedriger mittlerweile, aber 24 sind wir auf dem Level von Dänemark auf Platz 1. Dann kommt Platz 3 Irland und dann kommt Belgien. Durchschnitt in Europa oder in der EU, nicht Europa, Europäische Union, sind 29 Cent statt 39 Cent. Also Frankreich zum Beispiel, auch das muss man aufpassen, die sind nicht besonders günstig. Die Franzosen, trotz der Kernkraft, auch die liegen genau im Durchschnitt, 29 Cent die Kilowattstunde. Also Luxemburg wäre ganz gut. Also ich wohne hier in der Nähe von Trier. Da zahlt man als Privatkunde nur 20 Cent. Ich müsste quasi mal so eine Kabeltrommel von der Luxemburger Tankstelle direkt an der Grenze mal hier bis zu mir legen. Zahle ich nur 20 Cent. Also, wie du sagst, ne, es ist sehr teuer. Und das Versprechen war, wir machen es günstig.
Ja.
Und das kommt jetzt nicht.
Versprechen gebrochen, einmal mehr. Ja. Das zahlt nicht auf die Karte dieser Regierung. Und ich prognostiziere dir, nicht alle Leute sind total bescheuert und verstehen das nicht. Es wird Millionen Leute geben, die sich daran erinnern bei der nächsten Wahl und die dann mit ihrer Wahlentscheidung zeigen, so geht's nicht weiter. Ja? Mhm. Also diese Politiker verursachen so viel Schaden und richten so eine Katastrophen an. Aber unabhängig davon, dass die Leute enttäuscht sind, es hat ja auch noch ganz andere Konsequenzen. Wenn ich mir zum Beispiel, ich will nochmal zurück auf Energietransformation oder Energiewende kommen.
Ja.
Jetzt, aber das kannst du besser beurteilen als ich. Hier spricht jetzt der Kaufmann. Womöglich habe ich da auch eine nicht hundertprozentig gerade Wahrnehmung. Aber das, was sozusagen die CO2-intensiven Energieträger in Privathaushalten, ich denke jetzt zum Beispiel an Heizungen und so, ablösen soll, ist ja Strom getragen.
Genau.
Und jetzt will ich auf der einen Seite natürlich erreichen und die Leute incentivieren, zum Beispiel Wärmepumpen zu installieren. Ja. Dafür braucht es Strom als Energieträger. Den mache ich jetzt mal ordentlich teuer. Und frage mich, mit welcher Motivation soll ich dann meine olle Gasheizung jetzt rausschmeißen und eine Wärmepumpe installieren? Das kann ja am Ende nur funktionieren, wenn es eine richtig dicke, fette, ordentliche Subvention gibt.
Also die, was du bei der Wärmepumpe hast, ne, die macht ja dann aus einer Kilowattstunde Strom 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme. Ne, selbst im Bestand, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, als damals Fissmann die Sparte aufgegeben hat, da als Bosch zugekauft hat. Also du hast für die Wärmepumpe hast du einen Sondertarif. Das ist nicht der reguläre Strompreis, sondern so ein Sondertarif, sogenannte Wärmepumpen-Stromtarife, die sind so zwischen 5 und, ja, ich sag mal, bis zu 10 Cent pro Kilowattstunde günstiger, was natürlich immer noch teuer ist. Also dann erreichen wir gerade mal den Durchschnittspreis in der Europäischen Union. Ey, jetzt wieder der Ball zurück zu dir als dem Finanzexperten. Wenn du dich die Vollkostenrechnung aufmachst, neue Gasheizung oder neue Wärmepumpe, da gewinnt die Wärmepumpe. Schwierig wird es natürlich, wenn ich sage, ich habe eine Bestandsheizung, die auch noch locker 10 oder 15 Jahre macht.
Was ja oft der Fall ist. Ja.
Genau, was sie schafft, da hast du dann die Unsicherheit, wie entwickelt sich der CO2-Preis? Denn, auch das haben wir ja schon mehrfach gesagt, ne, wenn wir den Klimaschutz ernst meinen, ist die Bepreisung von dem Kohlendioxid das beste Steuerungsinstrument.
Genau.
Macht das Böse teuer. Aber damit bleibt die Gasheizung, vor allem weil die Gaspreise sich jetzt auch mittlerweile wieder einigermaßen normalisiert haben, führt das aber dazu, dass die Gasheizung im Bestand immer noch günstiger ist. Es wird erst spannend, wenn du quasi einen Wechsel hast, Eigentümer, wenn du sagst, ich muss sowieso sanieren, da musst du gar nicht groß das Haus sanieren, Wärmedämmen, sonst was. Aber dann macht es halt Sinn, die Wärmepumpe einzubauen statt einer neuen Gasheizung, denn die Gaspreise gemeinsam mit den CO2-Emissionspreisen werden nie wieder so günstig sein, dass es eine Wärmepumpe nicht schlagen kann, trotz unserer hohen Strompreise. Mhm. Das geht.
Na gut, aber trotzdem, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, und das war ja auch mein Petitum, die Idee einer CO2-Bepreisung, und das haben wir hier schon in der Runde ein paar Mal besprochen, das ist ja eigentlich wahrscheinlich das beste Mittel, um Incentives zu setzen, um dieses ganze System auf den Kopf zu stellen, hin zu weniger CO2-Verbrauch. Das wird ja damit untergraben.
Ja, genau.
Das wirkt ja genau dagegen. Ja? Also das heißt, wir zerren an dem gleichen Ding an verschiedenen Richtungen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist gar nicht ganzheitlich durchdacht, finde ich.
Ja, das ist halt wieder so Stückwerk. Ne?
Genau.
Das, vor allen Dingen mein weiteres Argument, warum jetzt die Strompreise oder die Stromsteuer nicht reduziert wird, ist, weil das Geld nicht da ist. Auch da tut man sich natürlich schwer, ob der Milliardenmittel, die da im Hintergrund sind, du lachst schon, also da werden ja andere Klientels bedient, kleinere Gruppen. Ne? Bei der Stromsteuer wird jeder in Deutschland profitieren, wenn der um 5 Cent reduziert werden würde. Wenn man mal sagt, ne, also normaler Haushalt braucht 4.000 Kilowattstunden, das wird dir im Jahr 200 Euro sparen. Ja, da würde jeder sagen, bam, bin ich dabei.
Ja.
Selbst wenn du nur eine kleine Wohnung hast, gut, dann spare ich halt 150 Euro oder als Student, Studentin vielleicht nur 100 Euro, aber ich habe sofort mehr Geld in der Tasche, was ich ja dann wieder ins Wirtschaftssystem geben kann.
Ja. Ja. Und also, ich meine, was kostet das pro Jahr? 5 Milliarden? 4 bis 5 Milliarden? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, ich muss mal nachgucken. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich recherchiere mal eben ganz kurz, den Preis habe ich jetzt nicht im Kopf.
Also was dafür ist kein Geld da. Ja? Also das ist ja das Argument vom Kollegen Klingbeil. Ja? Kasse leer, wo man vielleicht angesichts der jüngsten Entwicklungen und Pakete, die da geschnürt werden, müde lächeln darf. Aber Achtung, die wollen wir ja auch für Investitionen und nicht für Konsum im weiteren Sinn ausgeben. Das ist schon richtig. Ja? Also Kasse leer. Aber dann für so lustige Sachen wie Mütterrenten, die ja eine ganz bestimmte Gruppe glücklich machen sollen und wo man durchaus hinterfragen darf, macht das Sinn und hat diese Generation, die ganz viel geleistet haben, aber halt auch viel auch durch ihre Wahlentscheidung womöglich in die falsche Richtung entwickelt haben. Die werden jetzt bedient mit exakt diesem Geld, dafür ist es da. Es ist einfach nur verrückt.
Ja, also das hast du, die Zahl hattest du richtig im Kopf. Also es ist tatsächlich, also dem Staat würde die Reduktion der Stromsteuer ungefähr, das wird 5 Milliarden Euro kosten, weil das so die Einnahmen sind.
Genau, das ist genau das, was die neue Mütterrente jetzt on top noch kostet. Genau das. Ja,
also das ist quasi ein Aufwiegen, weil dann haben wir so andere Dinge im Koalitionsvertrag stehen, wie auch eine emotionale Diskussion hatten wir ja Anfang letzten Jahres, als die Landwirte sich beschwert haben über die Agrardieselsubvention. Auch da kann man sagen, oh Leute, also ist das wirklich das Problem? Jetzt bin ich nicht in der Landwirtschaft tätig, deswegen will ich mir da keine Meinung bilden. Anders müssen wir sagen, der Agrardiesel muss sowieso teurer werden, weil auch das natürlich CO2-Emissionen verursacht. Aber das sind so viele kleine Bausteine, wo man sich denkt, dafür ist Geld da. Und es wird sicherlich auch Mütterrentengründe geben, aber da jetzt ganz speziell.
Ja, man muss halt auch gucken, was trifft wie viele Leute aus der Bevölkerung? Sowas wie die Mütterrente oder so oder Agrardiesel, das trifft unmittelbar kleinere Gruppen im Zweifelsfall. Während sowas wie die Stromsteuer ja über alle Bevölkerungsschichten ausgerollt wird und in ihrer Dimension vor allem ja die nicht so Privilegierten trifft, bei denen sowas wie Energieverbrauch im monatlichen Budget einen verhältnismäßig großen Anteil ausmacht.
Ja.
Ja, der 20.000 Euro im Monat verdient, der heizt im Zweifelsfall oder macht sein Licht nicht so viel öfters an. Ja? Mhm. Also das heißt, das ist auch noch sozial höchst fragwürdig. Also das ist alles nur, auf Neudeutsch würde ich sagen, insane ist das, was hier passiert.
Ja. Also tatsächlich, die Zusatzkosten für die Mütterrente, wie du sagst, sind auch rund 5 Milliarden Euro. Ja. Und die fehlen jetzt halt in der Stromsteuer. Klar, für irgendwas muss man sich entscheiden. Warum die Mütterrente jetzt im Koalitionsvertrag reinverhandelt wurde. Also ich glaube, die CSU hatte da, glaube ich, großes Interesse dran.
Ja,
ja gut, also Hintergründe kann ich nichts zu sagen. Aber wie du sagst, oder wir jetzt ja gerade gesagt haben, der Vorteil, der direkte Nutzen, ne, und das ist ja immer das ist ja beim CO2, bei der CO2-Bepreisung auch so, die schon sparen, die haben einfach einen Vorteil, vor allem auch das ist das nächste Problem bei der CO2-Bepreisung, ne, mit dem Klimageld, auch das soll, / muss ausbezahlt werden. Das kommt ja auch nicht, obwohl gerade das volkswirtschaftlich total sinnvoll ist, allen Menschen Geld aus diesem Klimatopf zu geben. Und wenn das wieder 150 oder 200 Euro sind im Jahr, die ich bekomme, eingezahlt von allen, die CO2 verbrauchen. Wenn einer mit seinem Porsche brettern will und dann Benzin verbrennt oder sonst jemand, die sollen alle Strafe zahlen über die CO2-Bepreisung. Und am Ende kommt es allen zugute, die oberen 10.000, denen ist das egal, die merken das nicht. Aber der deutsche Michel, Liesje Müller, ich weiß nicht, wie man sie bezeichnen soll, die haben sofort etwas davon, weil sie 100, 200 Euro mehr auf dem Konto haben. Und wenn dann noch die Stromsteuerersparnis kommt, bist du bei 400 Euro. Was ist das für ein ehrliches Geschenk? Da sagt doch jeder, geile Regierung.
Ja.
Hört man ja selten. Also, ich meine, die Amerikaner haben jetzt auch die Big Beautiful Bill. Vielleicht können wir sie ganz kurz streifen, die ja auch sehr interessante Anpassung im Steuersystem und was die Verschuldung angeht. Ich bin mal gespannt, ob Herr Musk jetzt noch eine dritte Partei auf den Weg bringt. Das ist ja
also mit Abstand am beachtlichsten finde ich den Namen dieses Gesetzes.
Ja, also wobei. Also,
da gehört mir schon eine gewisse Art von Witz oder keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Das ist ein bisschen kabarettistisch. Wie man auf die Idee kommt, ein Gesetz so zu nennen, das klingt fast wie ein bisschen sich selbst auf den Arm nehmen, aber gut, das ist es mit Sicherheit nicht so. Ist es nicht gemeint. Ja?
Nee, das ist echt.
Wir leben in wirklich verrückten Zeiten. Anders kann man das nicht sagen. Um uns herum steht gerade alles auf dem Kopf.
Ja, naja, und das ist das nächste Problem. Und da brauchst du ja gerade immer durch diese wahnsinnig schnelle Transformation. Wir sind mitten in der Energiewende. Wir sehen auch jetzt wieder, ne, die letzten Tage mit Temperaturen Ende Juni von deutlich über 30 Grad. Das hat es so noch nicht gegeben in Europa. Das Mittelmeer 5 Grad wärmer als normal. Das ist, du kannst in den Sommerschulferien, die jetzt ja angefangen haben, du kannst eigentlich nicht mehr ans Mittelmeer fahren. Das hältst du da nicht aus. Du kannst tagsüber gar nicht mehr raus. Und gerade da wäre es ja gut, wenn die Bevölkerung es mal spürt, dass eine Regierung sagt, so, das machen wir jetzt. Wir haben es versprochen, wir halten uns dran, wir tun was und es hilft auch noch in einem kleinen, bescheidenen Maße. Wir haben Diskussionen, was soll Deutschland tun beim Klimawandel? Aber da kannst du mal sagen, wir machen es und wir setzen es um. Und es hat sofort einen positiven Effekt auf alle.
Ja.
Da holst du doch so viele Menschen ab, die sonst mit Regierung und Politik und so relativ wenig zu tun haben. Aber darüber kriegst du sie, übers Geld.
Ja, natürlich. Ja. Und wie eben schon gesagt, ich meine, das wiederholt sich, wir alle wünschen uns doch eine Regierung, die vor allem integer ist, der man vertraut. Ich wähle Leute, ich gebe Leuten in einem demokratischen System meine Stimme, weil ich glaube, der tut danach, was er vorher sagt. Und er setzt sich mit ganz viel Sinn und Verstand für das Wohl unserer Gesellschaft ein. Und das haben wir jetzt in dieser Runde ja schon so oft gehabt, dass wir so viele Argumente für exakt das Gegenteil haben. Die Politiker tun nicht danach, was sie vorher zusagen, sondern manchmal das Gegenteil sogar. Und was passiert, erscheint auch nicht immer durchdacht und von Sinn und Verstand in diesem Sinn geprägt, sondern hinterlässt Fragen und was dabei rauskommt, ist eine katastrophale Entfremdung zwischen der Regierung und dem Volk. Und das ist schlimm. Ich habe das schon mal erlebt als Jugendlicher, wie das ist, wenn sich Regierung und Volk so entfremden. Das kann irgendwann nur zum Knall führen.
Ja, genau, das ist die große Sorge, dass dann extreme Parteien da aufspringen. Ich meine, auch die versprechen halt blau vom Himmel. Ne? Also darf man auch nicht vergessen, auch die haben ja keine, ja,
natürlich.
Also keine Lösung dafür, weil das Problem halt wahnsinnig komplex ist. Ich meine, mal kurz der Sprung in die USA. Ne? Jetzt werden da große Bevölkerungsgruppen, auch die, ich denke, die dann die Republikaner und Trump besonders als Präsidenten gewählt haben, die bekommen das, was sie bestellt haben. Trump hat ganz klar gesagt, das ist meine Agenda und diese Big Beautiful Bill, die steht auch in seiner, ich weiß nicht, wie diese Agenda 2025 heißt, aber da gibt es ja quasi so ein Strategiepapier. Er hat gesagt, dass er in die Richtung gehen wird und dass er dieses Medicare da, diese Krankenversicherungsleistung reduzieren wird. Das hat er alles angekündigt. Er liefert das, was er versprochen hat. Das hat, glaube ich, keiner geglaubt. Mit jetzt katastrophalen Folgen, vor allem wahrscheinlich für den Mittelstand. Und Ähnliches könnte in Deutschland sein. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber und hoffen wir mal, dass die Bundesregierung noch hält die nächsten 4 Jahre. Und auch da muss man ja mittlerweile mal Fragezeichen dran machen. Ja, du lachst, ne? Aber
ja, so habe ich mir neulich gedacht. Letzte Woche bei den Schlagzeilen habe ich gedacht, na, das fängt ja gut an.
Ja, das ist, denn am Ende geht es ja darum, für die Bevölkerung und für das Land gute Dinge zu tun und dann zu sagen, ja gut, wir verschieben es mal 2 Jahre, dann ist es wieder kurz vor der Wahl, dann können wir da ein paar Wahlgeschenke verteilen. Auch das ist ja der völlig falsche Ansatz, denn wenn ich jetzt der Bevölkerung helfe, das danken die mir ja doppelt und dreifach zurück. Stärkt das ja auch wieder die wirtschaftliche Kraft, weil diese 400 Euro, die werden sicherlich nicht 1:1 wieder ausgegeben, aber davon kommt ja ein großer Teil wieder zurück ins Wirtschaftssystem.
Ja.
Das gleiche jetzt hier, was ich mit der Mehrwertsteuersenkung für Restaurantessen. Ist das schon in Kraft eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Nee, glaube ich nicht.
Aber das wollen sie auch wieder zurückmachen. Ja. Ich guck mal nach, ob das schon in Kraft ist. Habe ich jetzt gar nicht drüber nach. 2025 in Kraft. Vor allem das Internet.
Also das ist ja nur ein Puzzleteil, ja? Aber heute, bevor wir unsere Podcast-Aufnahme gemacht haben, habe ich mit einem Mieter von mir zusammengesessen. Junger Kerl, der arbeitet, was heißt junger Kerl? Der ist ein bisschen jünger als ich, ja. Realistisch würde man wahrscheinlich sagen, im Mittelalter Herr, ja. und der wohnt in der Wohnung von uns und kam an mit ganz traurigem Gesicht und war sichtbar aufgeregt, hat feuchte Hände gehabt und hat gesagt, ob er jetzt über den Sommer im Juli und August die Miete aussetzen kann. Er ist in Kurzarbeit, dann kamen noch irgendwie zwei Reparaturen im Auto und was weiß ich, ein Haustier krank und nicht versichert. Mhm. Und klar, das kriegt man irgendwie hin, ja. Aber da siehst du mal, wie das inzwischen so in dem, was wir da deutsche Mittelschicht nennen, der arbeitet beim Daimler in Wörth, da arbeiten viele in unserer Region und die sind dafür bekannt, dass sie eigentlich gut verdienen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, der hat jetzt gesagt, dass der einen guten und einen auskömmlichen Lohn hat.
Ja, aber da ist jetzt da kein großer Abteilungsleiter oder so, da ist da jetzt eher einfacher. Ja,
bist du so ein Mietai oder was? Zockst du den ab bei der Miete?
Nein, natürlich nicht. aber da wird einem klar, wie die Lage ist da draußen an der Front. Ja, das ist kein sozialkritischer Kandidat. Der hat eine Ausbildung gemacht, der hat eigentlich einen guten Job. Und da bleibt halt nicht so viel hängen für ein Polster jeden Monat. Und dann muss der zusammen vom Mieter wackeln und sagen, find mal eine Lösung für Juli, August.
Ja, vor allem, das ist ja eine Spirale, die kann ja dann ganz schnell weitergehen.
Ne? Ja,
also das ist ja eine ganz... auch der, bei dem wird ja klar sein, der wird jetzt hoffentlich nicht dann nochmal 3 Wochen Urlaub auf Malle machen.
Nein,
mit macht gucken, er nicht. Dass er dann auf Balkonien bleibt.
Der sitzt auf Balkonien, genau. Und also ich habe ihm das natürlich auch zugesagt, dass es da eine Lösung gibt, weil ich ja nicht will, dass der in so eine Spirale kommt. Das ist ja auch für mich schlecht, ja. Wenn der dann erstmal anfangen kann, keine Rechnungen mehr zu zahlen, damit es keinen Stress vom Vermieter gibt. Und das ist ja eine Abwärtsspirale. Und wenn ich kann, muss ich dem ja helfen, das irgendwie zu überwinden, dass der wieder in gerades Fahrwasser kommt. Aber was ich damit sagen wollte, wir sind in einer Situation, wo große Bevölkerungsschichten das nicht, wir leben nicht mehr wie die Made in Speck in Deutschland. Die Zeiten sind vorbei.
Ja, es ist, und dann, wenn wir noch ganz kurz auf diese Umsatzsteuersenkung in der Gastronomie, das gilt übrigens ab Januar 26, also dauert jetzt noch ein bisschen.
Ja, war mir auch so, das ist noch nicht am Start. Ja.
Aber auch da, ich meine, wenn ich das Geld nicht habe, gehe ich halt auch nicht essen. Also, ob ich mir dann bei irgendeinem Lieferdienst die Pizza bestelle oder sowas, manchmal denke ich mir, wenn ich jetzt in Trier so durch die Stadt gehe, oh, die Restaurants sind aber ganz schön gut gefüllt, weil es auch viele Touristen sind, die dann da jetzt in Trier in der Stadt unterwegs sind.
Also ich glaube, die Restaurants sind alle nicht so gut gefüllt, ganz ehrlich. Also das ich kenne zwei Gastronomen, die hatten alle schon wirklich wesentlich lustigere Zeiten.
Ja, das glaube ich auch. Ich muss mal meinen Fragen einen Gastronomen, den ich jetzt relativ gut kenne, so einen Burgerladen hier in Trier, den frage ich auch nochmal beim nächsten Mal, wie es so läuft und ob er da schon irgendwas spürt. Denn auf der anderen Seite, dann steigt der Mindestlohn. Auch das ist, also hat alles sein Für und Wider.
Also das hat vor allem ganz viel Wider, wenn ich das so sagen darf.
Ja, da kann ich, also nehme ich gerne an, kann ich mir keine Fachmeinung zu bilden, außer wenn man so der Sozialist in einem sagt, ja klar, jeder soll von seiner Arbeit natürlich leben können, aber ich kann überhaupt nicht beurteilen, was das volkswirtschaftlich bedeutet. Also null. Das ist, da müsste ich mich echt nochmal einlesen, da bin ich überhaupt nicht.
Also du weißt ja, dass ich ganz viel in meinem Umfeld mit Landwirtschaft und Gartenbau und Bau und so zu tun habe. Das ist eine totale Katastrophe, dieser Mindestlohn. Also das wird zu erheblichen Strukturen, also hat er ja in den letzten Jahren schon.
Naja.
Ich verstehe auch gar nicht, was es da manchmal für bescheuerte Diskussionen gibt, wie toll der Mindestlohn ist. Das ist auch wieder nur irgendwelches undurchdachtes Quatsche. Wir haben so krasse Strukturveränderungen damit verursacht, was Deutschland in so eine krasse Abhängigkeit bei Lebensmittelproduktion und so weiter bringt, das kann man sich gar nicht vorstellen. und niemand sieht. So, das sehen natürlich die, die betroffen sind, sehen das alle. Ja, aber die Politiker wollen halt vor allem gefallen und deswegen machen die das und verändern damit wirklich wichtige Wertschöpfungsketten in unserem Land, vielleicht unwiederbringlich. Ist eine Katastrophe, was da passiert.
Wobei ich mich da mal frage, also so wie ich jetzt ja irgendwelche Energiesystemmodelle entwickle, um zu sagen, ne, geht das jetzt mit PV und Wind und Batterie und überhaupt? Würde ich ja behaupten, müsste man, auch wenn sehr komplex, die solche volkswirtschaftlichen Entwicklungen ja auch irgendwie versuchen zu modellieren und zu sagen, so was würde denn bedeuten, wenn wir an dem Rädchen so drehen, wo greift das denn rein? Also auch wenn das wirklich wahnsinnig kompliziert ist. Aber ich würde behaupten, dass man sowas doch, also bevor ich so eine Entscheidung treffe, mal jemanden frage, der das kann. Also vorher jetzt aus der Wissenschaft heraus gar nicht irgendwie ein Lobbyverband, sondern mal also die großen Volkswirtschaftsinstitute in Deutschland mal fragen, denn die müssten, das ist so deren Tagesgeschäft, behaupte ich mal.
Ja, können wir ja mal austauschen. Da gibt es natürlich viele Meinungen und auch ganz viele konkrete Beispiele dazu. Können wir vielleicht für eine zukünftige Podcast-Runde mal drauf gucken. Das ist ein ganz spannendes Thema. Also das sind ja alles Themen, die miteinander irgendwie strukturell verwandt sind. Auch so ein Quatsch wie Mietpreisbremsen und so. Wenn es nicht so schädlich wäre, könnte man ja darüber lachen und sagen, Mensch, was die sich alles überlegen, ja. Und wenn man sich dann anguckt, was für volkswirtschaftliche Konsequenzen das teilweise hat, da zieht es dir den Boden unter den Füßen weg.
Ja, da würde ich halt sagen.
Kann man gerne aufgreifen hier in der Runde.
Das vielleicht. Ja, nee, genau, lass uns das gerne mal diskutieren, weil da bin ich halt blank, ne? Da kommt halt so ein bisschen so der, ich weiß nicht, wie ich es bezeichne, das Robin Hood-Feeling auf. Klar, der Mietpreis, der Bremse klingt ja total super, ne? Die Mieten sind gedeckelt, die steigen nicht. Du kannst halt die Leute nicht abzocken als Miethai, ja, bewusst polemisch formuliert. Der Mindestlohn, die Leute verdienen wirklich gutes Geld. Weiß ich nicht, Bruder, in der Schweiz, die haben doch auch einen relativ hohen Mindestlohn, oder? Wie ist das? Da funktioniert es ja, aber da sind die Lebenshaltungskosten auch anders. Alles nur erratisch jetzt zusammen.
Genau, du sagst schon das Wichtige. Ja? Geh mal in einen Schweizer Supermarkt.
Ja, genau.
Mein Sohn macht gerade ein Praktikum in der Schweiz. Der kam nach Hause und hat völlig entrüstet erzählt, wir sollen jetzt mal bitte schätzen, sie haben fürs Büro zum Grillen eingekauft. Dann waren sie im Supermarkt und haben Grillfleisch und so ein paar Snacks und so gekauft. Das konnte er gar nicht glauben. Dann kannst du natürlich auch mit anderen Inputfaktoren rechnen. Ist ja logisch. Ja, ist ja klar. Das ist ja auch genau, was gesagt wird. Das muss immer in einem Verhältnis auch zum entsprechenden Preisniveau stehen. Aber das driftet in Deutschland halt leider auseinander.
Ja, genau. Das muss man so ein bisschen vergleichen oder einschätzen. Jetzt zeigt ihr mir leider den Preis, Lebensmittel, das gucken wir uns mal gesondert an. Ich sehe es jetzt hier bei uns direkt in Luxemburg, da ist ja ein ähnliches Preisniveau, aber selbst geh mal in die Niederlanden, wenn du da im Urlaub bist, was da im Supermarkt, da hast du ja den direkten Vergleich, ne, so viel, es ist echt spürbar teurer. Großbritannien auch, also ganz, ganz fürchterlich. Da musst du viel mehr Geld deiner monatlichen Einnahmen ausgeben für Lebenshaltung, also Miete sowieso, aber dann halt auch Nahrungsmittel, da bleibt viel weniger übrig. Und dann ziehen wir den Kreis und schließen damit auch die heutige Folge ab. Die Energiekosten sind niedriger. Ne? Und das ist dann, da habe ich an der Stelle einfach mehr Geld zur Verfügung, die ich dann natürlich in Lebensmittel stecken muss, die gleich gut oder schlecht sind wie bei uns. Aber es wird uns echt einen Wettbewerbsvorteil bringen, wenn wir das machen. Wobei, letzter Punkt noch, man ist ja für dich eigentlich auch ganz positiv, dass jetzt die Unternehmenssteuern gesenkt werden sollen auf das europäische Niveau. Auch da liegen wir, glaube ich, 5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt. Die sollen jetzt, glaube ich, bis 27 gesenkt werden von 30 auf 25%.
In kleinen Schritten. Und das ist eine gute Entwicklung. Die Richtung stimmt, alles gut. Aber man muss sich natürlich fragen, ob das jetzt drastisch genug ist, was da passiert, um die Entwicklung, die wir beobachten, irgendwie signifikant zu beeinflussen. Manchmal Fragezeichen dahinter, wenn wir dann ein Pünktchen nachgeben. Das ist ja schön, jedes Pünktchen hilft, klar, aber das geht zäh, das geht langsam und wird es denn dann reichen, die Unternehmen zu motivieren, langfristig sich hier zu orientieren?
Naja, genau. Aber immerhin, da ist ja mal die richtige Entwicklung, weil dann die Unternehmen auch wieder mehr Spielraum haben, um selber zu investieren. Also es ist nicht alles schlecht, was unsere Bundesregierung macht, die aktuelle, aber es ist schon schwierig. Und bei Energiepreisen, weil es halt auch ein sehr emotionales Thema ist und weil ja auch jeder diese Energiepreise spürt, ne, das darf man auch nicht vergessen, ne, das ist was, wie du ja vorhin sagtest, ne, das merkt jeder und braucht jeder. Und wenn man da eine Entlastung hat, gewinnst du direkt alle. Aber gut, bleiben wir mal positiv gestimmt, dass das alles in die richtige Richtung geht. Ich glaube, für 27 haben sie es jetzt angekündigt, dass sie da mal irgendwie in die Richtung gehen wollen. Mhm. Drücken wir mal die Daumen, wie sich das so entwickelt. Prima, dann hoffen wir mal, dass die Stromsteuer sinkt und alle anderen Entgelte beim Strompreis auch, bei den Energiepreisen, dann geht es auch wieder aufwärts. Irgendwie, irgendwann, hoffen wir mal das Beste.
Jawohl.
Prima, alles klar. Darf ich sagen, besten Dank und bis zum nächsten Mal, Christian.
Bis demnächst, Henrik. Ciao.
Ciao. In der kommenden Woche möchte ich das Thema Carbon Capture and Storage, CCS, heißt also, dass wir das Kohlendioxid, das entsteht bei Verbrennungsprozessen in Kraftwerken oder in industriellen Prozessen, dass man das auffängt, abscheidet und dann verpresst, speichert, damit es nicht in die Atmosphäre kommt. Das möchte ich in der nächsten Woche mal angehen, das Thema, mal erklären, wie funktioniert die Technologie, wo brauchen wir es, ist das überhaupt eine Möglichkeit des Klimaschutzes, das diskutiert ja gerade wieder die Bundesregierung, ob das nicht ein Weg ist in Verbindung mit den neuen Gaskraftwerken. Was ist so die Erfahrung? Wie sieht es denn kostenseitig aus bei dem Carbon Capture and Storage? Das, wie gesagt, in der nächsten Woche. Und in zwei Wochen geht es dann wie üblich weiter. Gemeinsam mit Christian Kamlott und mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.